Vor 47 Jahren kam eine Frau mit Wehen ins Kreiskrankenhaus Überlingen. Und sie wollte das Kind auf die Welt bringen. Sie hatte schwere Wehen und irgendwie hat das nicht so richtig funktioniert. Der Muttermund hat sich nicht geöffnet, es gab Probleme. Und dann hat man im Kreißsaal beschlossen, ja, das Kind muss anders raus. Man hat ihn aufgeschnitten, gab dann einen Kaiserschnitt und hat den Bub, war das, rausgeholt und festgestellt, Gott sei Dank hat man einen Kaiserschnitt gemacht, der hat ja die Nabelschnur um den Hals gewickelt. Das Kind lebt. Und dann war die Frage an die Eltern, ja, und wie soll der Bub jetzt heißen? Und die Eltern haben beschlossen, der Bub soll heißen Daniel Thomas Blessing. Das bin ich, gell? Seit 47 Jahren lebe ich mit diesem Namen, den mir meine Eltern gegeben haben. Daniel Thomas Blessing. Ich kann mich nicht anders denken als Daniel, oder hier sagen alle Dan, ist genauso gut, als Dan oder Daniel. Ich kann mich nicht anders denken. Der Name ist für mich Identität. Dieser Name ist für mich gesetzt. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass sich dieser Name nochmal ändert. Tatsächlich ist es aber so, dass es durchaus möglich ist, dass sich mein Name noch einmal ändert. Nein, es ist sogar sicher, dass er sich noch einmal ändert. Es gibt mindestens 5 Situationen, 5, sagen wir mal, Veränderungen der Wirklichkeit, die so gravierend sind im Leben, dass sich auch der Name ändert. In meinem Fall ist es wahrscheinlich nur in einem Fall noch denkbar, in einem Fall wird es so sein, dass sich mein Name ändert, sonst nicht. 5 Möglichkeiten gibt es, dass sich ein Name ändert, zumindest in der westlichen Welt. Neue Wirklichkeit, neue Namen. Die eine Möglichkeit, wisst, wie sich der Name ändert, indem man heiratet. Die Sarah hat ja gerade wunderschön gesungen. Die Sarah wird heiraten dieses Jahr. Wo sitzt sie denn? Da hinten im Eck. Ja, und ich habe sie gestern gefragt, wie wirst du es denn machen? Ich habe jetzt schon viele Paare getraut und in der Regel, eigentlich immer, nimmt die Frau den Namen des Mannes an. Und sie hat gesagt, sie haben es so vor. Es gibt noch Widerstände in der Beziehung vom Ehemann, aber wahrscheinlich wird sie dann den Namen ihres Mannes annehmen. Und die Grundschüler werden dann nicht mehr sagen, Frau Riedmann, sondern Frau Grimm, ich habe da eine Frage. Ich weiß nicht, wie sich das anfühlt, wenn man den Namen ändert. Wie gesagt, ich habe seit 47 Jahren denselben Namen. Ich habe da kein Gefühl dafür. Aber ich kann mir vorstellen, dass das schon eine größere, eine umfassendere Änderung ist, wenn man plötzlich merkt, ja, ich habe jetzt den Familiennamen meines Mannes. Und diese Namensänderung dokumentiert eben auch eine Änderung der Wirklichkeit. Ich bin jetzt mit diesem Menschen verbunden. Ich habe vor Gott versprochen, ihm die Treue zu halten. Wir gehören jetzt zusammen. Also Namensänderung, neue Wirklichkeit passiert durch Heiraten. Eine andere Möglichkeit, wie sich der Name ändert oder ändern kann, ist, wenn man in den Krieg zieht. Das habe ich jetzt gelernt. Die ukrainischen Kämpfer, die haben alle Kampfnamen. Entweder hat man Kampfnamen oder Rufnamen. Also wenn ich jetzt da mit dem Thomas im Schützengraben wäre, stellen wir uns das mal vor für einen Moment, dann würde ich ihn nicht anfunken mit Dän ruft Thomas, sondern würde ich sagen, Pute ruft grauer Wolf zum Beispiel oder so irgendwas. Wir hätten dann unsere Kampfnamen und das macht ja auch mehr Sinn. Gell? Es will niemand in den Krieg ziehen, es will niemand andere töten in seinem zivilen Leben mit seinem zivilen Namen. Deshalb dann diesen Kampfnamen. Die dritte Möglichkeit, wie sich ein Name ändert oder wann er sich ändert, ist, wenn man in einen Orden eintritt. Das ist jetzt weit weg wahrscheinlich von den allermeisten von uns. Aber wenn man Gelübde ablegt von Keuschheit, Armut und Gehorsam. Also wenn ich jetzt beschließen würde, ich werde Mönch, dann würde ich einen neuen Namen bekommen. Ja, hätte ich einen neuen Namen. Mutter Teresa zum Beispiel, die heißt gar nicht, die ist nicht als Teresa. Das war nie die kleine Therese oder wie auch immer, sondern die hieß eigentlich Agnes. Gell? Agnes. Aber als sie in den Orden eingetreten ist, hat man sie Teresa genannt. Die vierte Möglichkeit, wie sich ein Name ändert, das kennen wir alle, ist, wenn wir online gehen. Ist mir aufgefallen, ich bin mit einigen hier online verbunden über Instagram oder sonst wie. Nicht alle sind in dieser anderen Wirklichkeit, in der virtuellen Wirklichkeit mit ihrem echten Namen unterwegs, sondern die geben sich dann andere Namen. Also wenn sich die Wirklichkeit ändert, ändert sich auch der Name. Wir sind gerade in einer Gottesdienstserie zum zu dieser Jahreslosung, also zu diesem Bibelvers, der über dem ganzen Jahr steht. Siehe, ich mache alles neu. Anna Biedermann hat uns da letzte Woche ganz fantastisch eingeführt. Darum kann ich jetzt nicht alles nochmal wiederholen. Dieses Wort, dieser Bibelvers, der uns das Jahr über begleiten wird, im Jahr 2026, steht im letzten Buch der Offenbarung, im vorletzten Kapitel, Offenbarung 21, Vers 5. Und dort spricht Gott, siehe, ich mache alles, alles, ich mache alles neu. Anna hat ja auch ein wunderschönes Bild gemalt, das es auch schön zum Ausdruck bringt. Und sie hat uns dann erklärt, hier unten haben wir die Weltkugel und das Neue, das ist ein Bild dafür, dass am Ende der Zeit Himmel und Erde verschmelzen. Gott selber kommt vom Himmel auf die Erde, macht alles neu, wird versöhnt mit uns, unter uns. Wir werden mit Gott hier auf dieser Erde leben. Alles wird neu. Alles wird neu. Das ist das große Versprechen. Und das Verrückte ist, diese Neuwerdung, die betrifft eben nicht nur die großen Dinge, die große Schöpfung, die Erde, die Schöpfung, Thomas wird am nächsten Sonntag drüber predigen, sondern eben auch uns in unserer Mitte. Gott wird auch uns neu machen, zu ganz neuen Menschen, neue Wesen. In unserem Innersten werden wir neu sein. Und das Allerwildeste ist, wir bekommen dann neue Namen. Es gibt neue Namen. Gell? Ich werde nicht länger Daniel Thomas Blessing heißen, sondern ich bekomme neue Namen. Im Buch der Offenbarung, ganz am Anfang, da gibt es diesen Brief, da gibt es verschiedene Briefe an verschiedene Gemeinden. Ein Brief geht an die Gemeinde in Pergamon und dort lässt Jesus ausrichten durch einen Engel und Johannes hat es dann aufgeschrieben, der schreibt es dann an die Gemeinde. Allen, die durchhalten und den Sieg erringen. Und durchhalten heißt einfach Gott die Treue halten in allen Widrigkeiten, in allen Stürmen, in allem ekelhaften Zeug, was uns begegnet. Ihm die Treue halten, alle, die durchhalten und den Sieg erringen, werde ich von dem verborgenen Manna, dem Brot des Lebens, zu essen geben. Jeder und jede von ihnen wird einen weißen Stein bekommen. Darauf steht ein neuer Name, den nur die kennen, die ihn empfangen. Also wir bekommen einen neuen Namen. Neue Namen, kannst du dir das vorstellen? Du bekommst neue Namen, wenn du durchhältst. Und Gott kennt deinen neuen Namen schon. Er weiß schon, wie du heißt. Und vielleicht hast du auch schon eine Idee, wie dein neuer Name sein könnte. Was dein neuer Name sein könnte. Ich finde es schön, darüber nachzudenken und ein bisschen zu träumen, ein bisschen zu kosten. Wie wird denn mein neuer Name sein? Und wir müssen verstehen, vor allem im Neuen Testament, aber es ist im Grunde bei uns auch so, der Name ist Identität und Programm. Ich habe es ja schon gesagt, seit 47 Jahren heiße ich Daniel Blessing, ich weiß, das macht mich aus. Gell? In der Bibel ist es noch viel stärker. Da ist es nicht nur Identität, sondern ist der Name auch Programm, vor allem, wenn es ein neuer Name gibt. Aber stell dir mal vor, du wachst eines Morgens auf, an einem Ort, wo du nicht weißt, wo du bist, und du weißt nicht mehr, wer du bist. Du kennst deinen eigenen Namen nicht und du weißt auch nicht, wie die Menschen um dich herum heißen. Und die Menschen um dich herum wissen auch nicht, wie dein Name ist. Wer bist du? Wer bist du dann? Du bist Kaspar Hauser in dem Fall. Ja? Ja, er hat gar nicht gezündet, der Witz, okay? Die Identität von Kaspar Hauser ist ja, dass er eben keine Identität hat, dass man nicht weiß, wer er ist. In dem Fall, wenn du deinen Namen nicht mehr weißt, wenn niemand deinen Namen weiß, wenn du keine Möglichkeit mehr hast, auf deinen Namen zuzugreifen, dann weißt du nicht mehr, wer du bist. Das ist unsere Identität, das ist ein Ausdruck unserer Identität und Ausdruck von dem Programm, das ist in der Bibel noch viel stärker. Gell? In der Bibel gibt es bereits Situationen, wo Menschen neue Namen bekommen. Jakob zum Beispiel wird Israel. Simon wird Petrus. Und Saulus wird Paulus, wobei da gibt es, sagen wir mal, das ist ein bisschen ein fließender Übergang. Also der Betrüger wird zum Vater. Der Fischer wird zum Fels. Und der Verfolger wird zum Apostel. Also in dem neuen Namen steckt auch schon Programm drin. Gell? Der neue Name knüpft an den alten an. Da gibt's eine Verbindung, da gibt's eine Kontinuität. Aber Gott schenkt einen ganz neuen Namen. Und dieser neue Name, der drückt aus, was die Berufung, was diesen Menschen ausmacht, was ihn ausmacht. Gell? In diesem Sinn bekommt jeder, der durchhält, einen neuen Namen von Gott. Wie wird dein neuer Name sein? Wie wirst du heißen? Was denkst du? Was erhoffst du dir? Wie könnte Gott dich nennen? Was könnte der Name sein, der auf diesem weißen Stein möglicherweise bereits schon eingraviert ist? Was könnte dein Name sein? Der Name, der Programm ist, der für dich steht, der für dein Leben steht. Der Freundliche, der Friedensbringer, der Liebenswerte, der starke Fels. Die Engagierte, was auch immer, was könnte dein Name sein? Was wäre Programm in deinem Leben? Wir gehen jetzt ins Neue Testament und lesen einen Bibelvers, eigentlich zwei Bibelverse, die von Paulus geschrieben wurden. Auch ein Mann, der einen neuen Namen bekommen hat. Wir gehen in den zweiten Brief an die Korinther, an die Gemeinde in Korinth, Kapitel 5. Und das Thema von diesem Kapitel 5 im zweiten Brief an die Korinther, das der Apostel Paulus da abhandelt, ist das Leben, das neue Leben und dass Gott alles neu macht. Und im Kapitel 5 geht es so los, dass er uns beschreibt, dass er sagt, wir Menschen, wir sind eigentlich, also wir Christen, alle, die zu Gott gehören, wir sind neue Wesen in einem alten Körper. Also der beschreibt, Paulus war ja Zeltmacher vom Beruf und er sagt, unser Körper ist sowas wie ein Zelt. Gell? Ein Zelt ist was Vorübergehendes, ist was Improvisiertes. Und wir wohnen jetzt im Moment noch in einem Zelt. Aber wir sind schon neu und dieses Zelt wird irgendwann dann durch einen himmlischen Körper ersetzt. Also wir sind neue Wesen, sagt er, das ist so die Kernidee, neue Wesen in einem alten Körper. Und dann führt er diesen Vers aus, 2. Korinther 5, Vers 17. Ich habe hier die gute Nachricht-Übersetzung. Manche, so die ganz wilden Christen, die kennen da die Luther-Übersetzung, wo es heißt, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Ich fand, das ist verständlicher, die gute Nachricht-Übersetzung. Wenn also ein Mensch zu Christus gehört, sagt Paulus, ist er schon neue Schöpfung. Was er früher war, ist vorbei. Etwas ganz Neues hat begonnen. Da wird was ganz Neues, wenn ein Mensch zu Jesus gehört, sagt Paulus, da beginnt was ganz Neues. Der ist nicht nur schöner angemalt, der ist nicht nur ein bisschen besser optimiert, sondern ist ein ganz neuer Mensch, ist eine ganz neue Wirklichkeit, in die dieser Mensch hineinkommt. Eine ganz neue Wirklichkeit. Kann man natürlich fragen, okay, was heißt es, in Christus sein? Oder was heißt es, wenn ein Mensch zu Christus gehört? Wie gehöre ich denn zu Christus? Wie geht es denn? Wie komme ich denn dahin? Wie komme ich in diesen Raum? Wie komme ich denn in diesen Christus hinein? Wie kommt es, dass ich zu Jesus gehöre? Die Antwort ist ganz einfach und da ist die Bibel auch ganz klar. Umkehren, Vertrauen und Taufen. Das sind die drei Punkte. Umkehren, das heißt, ich richte mein Leben neu aus. Gell? Wo ich bisher meine eigenen Bedürfnisse, meine eigenen Triebe, mich selbst in den Mittelpunkt gestellt habe und zur Richtung meines Lebens gemacht habe, da kehre ich um und mache Jesus zur Mitte meines Lebens und Gott selber und richte mich auf Gott ein. Er bestimmt mein Leben. Ich kehre um von meinem eigenen selbstsüchtigen Leben hin zu ihm, gell? In ein neues Leben, zum König, zu dem, der mich liebt, der es gut meint. Das ist die Umkehr. Das zweite ist Vertrauen, Glaube. Ich vertraue ihm, ich richte mein Leben nach ihm aus und kontrolliere nicht selber ständig und will selber alles machen, sondern ich verlasse mich auf ihn, ich hänge mich an ihn. Und in der Taufe bring ich eigentlich nichts anderes zum Ausdruck als die Umkehr und den Glauben und das Vertrauen. Wer das tut, wer umgekehrt ist, wer in Jesus vertraut, wer sich hat taufen lassen, der kann von sich sagen, ich gehöre zu Christus, ich bin in Christus. Der kann von sich auch sagen, ich bin ein ganz neuer Mensch. Ich bin ein ganz neuer Mensch. Der wohnt noch in einem Zelt, in einem alten Körper, aber ein ganz, ganz neuer Mensch. Das heißt, und hier haben wir es, eigentlich hast du deinen neuen Namen bereits. Denn dieser neue Name, den wir bekommen, ist Ausdruck einer neuen Identität. Das ist schon eingraviert in diesen weißen Stein. Du hast schon einen neuen Namen. Wenn du zu Christus gehört, bist du nicht länger der Mensch, von dem deine Eltern aus dir gemacht haben. Die haben gesagt, heuer der Bub, Daniel Thomas wäre doch ein schöner Name, so soll er heißen. Und so haben sie mich geprägt. Das ist alles gut, die haben das mit viel Liebe gemacht. Aber ich bin nicht länger der Mensch, den meine Eltern aus mir gemacht haben, der irgendwie geworden ist. Ich bin ein neuer Mensch und habe bereits einen neuen Namen, den Gott kennt. Und ich kann ihn vielleicht ahnen, ich weiß es noch nicht. Aber ich habe bereits diesen neuen Namen und ich freue mich auf den Tag, an dem dieser Name sichtbar und offenbar wird. Eigentlich war ich froh, dass die Annelie über diesen Bibelvers predigt, weil das Thema regt mich ehrlich gesagt auch ein bisschen auf. Gell? Aber jetzt ist dieser Kelch nicht ganz an mir vorübergegangen und ich habe eine ganz neue Liebe zu diesem Bibelvers gefunden und entdeckt. Weil ich habe das Gefühl, bei uns, sage ich mal, in diesem charismatisch-evangelikalen, in der Suppe, in der wir da schwimmen, da macht man da so speziell aus diesem Wort sowas, so eine Mischung aus, ich würde mal sagen, 30% christlich, 30% Selbstoptimierung und 30% so Motivationsspeaker-Zeug. Gell? So, ihr kennt wahrscheinlich alle diese Geschichte von dem Adlerküken, das im Hühnerstall aufgewachsen ist. Gell? Und das Adlerküken dachte, es wäre ein Huhn. Das arme Adlerküken. Und ist immer mit den Hühnern im Hühnerstall, hat da rumgekratzt. Und irgendwann hat das Adlerküken gemerkt, ich bin ja gar kein Huhn. Ich bin ein Adler. Gell? Es musste nur merken, wer es in Wahrheit ist. Und plötzlich konnte es die Flügel ausbreiten und sich erheben über alle anderen, über dieses ganze Kleintiergesochse, was da sonst noch im Stall war, konnte sich dieses Huhn erheben. Ich bin ein Adler. Ich bin was ganz Großes. Ich bin was ganz Besonderes. Ich bin was ganz, ganz, ganz Schönes und was ganz Tolles. Im Gegensatz zu allen anderen übrigens. Gell? Und ich habe manchmal das Gefühl, wir tendieren dazu, ein bisschen diesen Vers zu missbrauchen und zu sagen, ich bin jetzt ein neuer Mensch. Gell? Ich bin jetzt, ich muss es mir nur sagen. Ich muss es nur sagen, was für ein starker Mensch ich bin. Ich muss es nur sagen, gell, was ich für ein vollmächtiger Mensch bin, was für ein gesunder Mensch ich bin. Und dann geht es aufwärts. Gell? Dann geht es meinem Unternehmen gut, geht's mir gut, dann werde ich gesund, wird alles gut. Gell? Ich muss es nur sagen. Und ja, ich habe gesagt, da steckt eine Wahrheit drin. 30% würde ich sagen. Es hilft mir sehr, wenn ich zum Beispiel wieder, unfreundlich bin gegenüber meiner Frau oder unseren Kindern, dann hilft mir das zu sagen, Daniel, erinnere dich dran, du bist ein neuer Mensch, du bist es bereits, du verhältst dich aber nicht so. Das hilft mir sehr im Umgang mit Süchten oder irgendwelchen Sachen, wo ich mich wieder selber tröste, wenn ich mal eine Tafel Schokolade esse, weil ich irgendwie die Leere in mir füllen will, da hilft mir das. Zu sagen, denn du bist ein neuer Mensch. Du bist ein neuer Mensch, du brauchst es nicht mehr. Und das ist die Wahrheit da drin. Aber gleichzeitig sollten wir den Bogen auch nicht überspannen und was reinlesen, was hier nicht steht. Hier steht nicht, dass wir alle Überflieger sind und dass wir jetzt uns nur selber immer sagen müssen, wie toll wir sind und dann erheben wir uns über alle anderen Hühnchen in dieser Welt. Gell? Das ist nicht der Punkt. Was ist denn der Punkt? Was ist denn das Neue? Was ist das Neue? Was ist die Neuschöpfung? Was ist das, was Gott in uns neu macht? Und dazu muss man verstehen, im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, kennt Paulus eigentlich nur zwei Zustände, zwei Beziehungszustände. Krieg oder Frieden. Krieg oder Frieden. Wir Menschen sind entweder im Krieg miteinander oder haben Frieden. Ja, und das ist natürlich ein großer Unterschied. Wir sind entweder versöhnt oder unversöhnt. Und die Grundidee von Paulus ist, dass der Grundzustand von uns Menschen ist nicht Frieden, sondern ist Krieg, Unversöhntheit. Das ist der Grundzustand. Und man sieht es ja weltweit. Also wenn man es mal auf der Ebene der Völker betrachtet, der Grundzustand ist nicht Frieden. Der Grundzustand ist Krieg. Und es gilt auch für jeden Einzelnen. Wir sind unversöhnt. Und das ist das, was Paulus sagt. Jeder Einzelne von uns liegt im Krieg mit Gott, ist unversöhnt. Gell? Unversöhnt in der Beziehung zu Gott unversöhnt in der Beziehung zu sich selbst und unversöhnt in der Beziehung zu seinen Mitmenschen. Liegt im Krieg mit Gott, liegt im Krieg mit sich selbst und liegt im Krieg mit den Menschen um sich herum. Und so ist es bei den einzelnen Menschen und so ist es auch bei den Völkern. Das ist der Grundzustand, in dem wir uns bewegen. Und wer mit offenen Augen durch die Welt geht, der wird sehen, das stimmt, genau so sieht es aus. Der Grundzustand ist Krieg. Wir sind unversöhnt. Angefangen bei uns selbst, in der Mitte, in der Beziehung zu Gott, zu uns selbst und zu unseren Mitmenschen. Und dann argumentiert Paulus und sagt, aber jetzt sage ich euch, was das Neue ist. Das Neue ist, und jetzt der nächste Vers, Vers 18, und den muss man eben dazu lesen, bei 2. Korinther 5, 17, das alles aber kommt von Gott. Obwohl ich sein Feind war, hat er sich durch Christus mit mir ausgesöhnt. Gott hat sich mit mir ausgesöhnt. Es ist gut zwischen Gott und mir. Fünfmal benutzt Paulus in Kapitel 5 genau dieses Wort von versöhnen, aussöhnen, wieder Frieden finden. Fünfmal. Das ist ihm wesentlich wichtiger als alle anderen Themen. Er sagt, das Großartige, das Fantastische, das wirklich Neue ist, dass wir von der Wirklichkeit des Krieges in die Wirklichkeit des Friedens gelangt sind. Wir haben Frieden mit Gott. Das ist das Neue. Warum sind wir eine neue Kreatur? Was macht das Neue aus? Das ist nicht Huhn und Adler, sondern weil wir Frieden haben. Frieden mit Gott. Und den konnten wir selber nicht erwirken, den konnten wir selber auch nicht erreichen. Sondern Gott selbst hat bewirkt, dass wir diesen Frieden mit ihm haben. Das ist der Punkt. Das ist das Neue. Das ist das, was entscheidend ist, worauf es ankommt. Gell? Dass wir Frieden haben mit Gott. Jetzt muss ich mich kurz orientieren. Und ich denke, wir können kaum ermessen, was das heißt, versöhnt zu sein mit Gott, Frieden haben mit Gott. Aus meiner Sicht heißt es, die entscheidende Beziehung im Leben, die allerwichtigste entscheidende Beziehung, das ist nämlich die Beziehung zu Gott, die trägt, die funktioniert. Da ist es gut. Auf der Ebene gibt es keine Störungen mehr, da muss ich keine Angst haben, da ist kein Krieg mehr. Und von dieser Ebene wirkt sich das auf alle anderen Ebenen aus. Ich kann es vielleicht ein ganz klein wenig vergleichen in aller Bescheidenheit, wenn ich manchmal, wir haben in unserer Ehe viele gute Phasen, da gibt es immer noch Phasen, wo es unruhig ist, aber im Wesentlichen sind die meisten Phasen sind sehr gut. Und wenn ich abends nach Hause komme, und wir haben jetzt gerade so ein Haus, das steht am Hang, da sieht man dann die Lichter von den Fenstern schön, und ich fahre da hoch und ich sehe diese hell erleuchteten Fenster und ich weiß, da drin sitzt meine Frau, die bereitet das Abendessen vor, vielleicht gibt es eine Pizza, der Ofen ist vielleicht schon an. Und ich komme heim und sie begrüßt mich, nicht überschwänglich, ich sehe euch auch nicht überschwänglich, aber wir sitzen zusammen, wir reden, egal was war, egal was wir erlebt haben, wir tauschen uns aus und es ist gut. Es ist gut. Ich weiß, diese Beziehung trägt, diese Beziehung hält, egal welcher Sturm kommt und was alles um mich herum passiert. Und weil diese Beziehung trägt, hat es Auswirkungen auf alle anderen Beziehungen. Weil es da diesen einen Menschen gibt, der mich offensichtlich liebt seit 26 Jahren, fällt es mir leichter, mich selbst zu lieben. Gell? Da gibt es eine, die findet mich sogar noch anscheinend schön und alles Mögliche. Gell? Das hilft mir, mich selbst zu lieben. Das wirkt sich auch auf unseren Hund aus, unmittelbar. Wenn es bei uns gut läuft, da ist der Hund gesegnet. Gell? Das merkt er sofort. Das wirkt sich auf unsere Kinder aus, auf die Nachbarn, auf den Postboten tatsächlich. Neulich haben wir eben gestritten, war der Postbote im Weg. Sehr unglücklich, gell? Sehr uncool. Das gibt es natürlich auch. Aber das wirkt sich auf alle aus. Das wirkt sich auf alle aus. Von der Mitte geht es in alle anderen Beziehungen hinein. Jetzt weiß ich natürlich, dass nicht alle das Glück haben, entweder überhaupt eine Ehe zu haben oder das so zu erleben in ihrer Ehe. Das ist mir auch klar. Und euch will ich sagen, uns will ich sagen, die Ehe ist nicht die wichtigste Beziehung im Leben. Gell? Kommen wir mal runter. Ist nicht die wichtigste Beziehung. Die wichtigste Beziehung im Leben ist die Beziehung zu Gott. Die ist entscheidend, nicht die Ehe. Und wenn es in der läuft, gell? Wenn es in der läuft wie das Messer, dann wirkt sich das auf alle anderen Beziehungen aus. Und hier wissen wir, und das ist das Neue, das heißt neue Kreatur sein, das ist die neue Wirklichkeit. In der Beziehung zu Gott, da läuft's, gell? Wie das Messer, da läuft's, Da ist es gut. Wir sind versöhnt. Ich muss keine Angst mehr haben. Ich muss mich nicht mehr fürchten. Ich muss mich nicht mehr verstecken. Es läuft einfach. Und das wirkt sich aus auf alle anderen Beziehungen. Das ist der Punkt. Das heißt es, neuer Mensch zu sein. Das heißt es, neue Kreatur zu sein. Hineinzugehen in eine Wirklichkeit vom Krieg in den Frieden. Ins Versöhntsein mit Gott. Und es wirkt sich auf alle anderen Lebensbereiche aus. Aber leider passiert dann eben doch immer wieder der Huhn- und Adler-Moment. Wir vergessen die Wirklichkeit. Mir geht's so. Gell? Jetzt habe ich ja, ich hatte Urlaub diese Woche, also Dienstag, Dreikönig, Mittwoch, Donnerstag und Freitagmorgen. Und dann Freitagnachmittag ruft mich die Annelie an und sagt, also das wird nichts mit der Predigt. Hier, ich hatte diesen Unfall und so, ich war ja froh, ihr ist nichts passiert. Aber im Hinterkopf habe ich dann schon gehofft, sie ist so weit fit, dass sie dann auch die Predigt halten kann. Ging aber nicht, okay, klar, geht nicht. Und so tief drin habe ich gespürt, okay, das ist jetzt mein Job, jetzt bin ich dran. Und ihr müsst wissen, normalerweise brauche ich für eine Predigt 2 Wochen. Also nicht, dass ich 2 Wochen jeden Tag 8 Stunden, sondern ich bebete sie, ich bewege sie, ich verstoffwechsel den Bibelvers. Ich brauche einfach Zeit, um das mal mit in mein Leben zu nehmen, was ich da so lese. Das geht nicht so. Bei Beerdigung geht es immer, aber das ist immer das gleiche Thema. Aber ich sage mal, sonst, sonst ist es, brauche ich einfach die Zeit. Die hatte ich in dem Fall nicht. Und wisst ihr, was passiert ist am Freitagmittag? Freitagmittag, schlagartig, gell, hat sich mein Gebetsleben intensiviert. Schlagartig. Gell. Ich hatte die Woche, die 3 Tage Urlaub, gell, da war das alles sehr entspannt. Ich habe schon gebetet, sogar ein bisschen in der Bibel gelesen, aber wirklich minimal. Dann am Samstagmorgen knie ich in meinem Büro und bete so und denke so nach. Und dann kommt, schießt es mir in den Kopf, gell? Also Dan, das ist ja schon irgendwie so ein Arschloch-Move, was du da machst, gell? Jetzt hast du hier 4 Tage Urlaub, da hängst du nur rum, gell? Also schaffst halt irgendwas, gell? Gott ist nicht so wichtig und jetzt brauchst du ihn, gell? Jetzt ganz dringend, jetzt bist du wieder auf den Knien, fängst du wieder an zu beten und, gell? Jetzt plötzlich brauchst du Gott wieder. Der fühlt sich doch bestimmt missbraucht von dir, gell? Was ist denn das? Du musst immer so beten, gell? Und bin da so in den Druck gekommen, eigentlich müsste ich immer so beten und hey, und was, wenn der das schnallt? Vielleicht hilft er mir dann gar nicht mit der Predigt und, gell? So sind da meine Gedanken auf eine Reise gekommen, bis ich geschnallt habe, was es eigentlich in der Predigt geht. Diese Beziehung ist geklärt. Versteht ihr den Punkt? Es ist gut. Das darf so sein. Es gibt Phasen, da wird nicht so viel gebetet. Es gibt Phasen, da brauche ich es halt mehr. Weil ich verzweifelt bin, dann darf ich beten. Gott hat sich mit mir durch Jesus Christus versöhnt. Das klingt sehr kompliziert. Das heißt nichts anderes wie als, es ist gut. Es ist gut, denn lass gut sein. Und ich konnte es loslassen. Und dann konnte ich mich selber auch wieder anders annehmen, gell? Und dann konnte ich meine ganzen inneren Gedankenreisen abstellen und hatte dann eine äußerst schöne und produktive Vorbereitungszeit. War richtig super. War ein richtig großes Geschenk, gell? Das heißt es. Es ist gut. Wir sind versöhnt mit Gott. Ich muss mich nicht fürchten. Ich muss mich nicht verstecken. Ich muss nicht Angst haben, dass er mir seinen Segen entzieht, dass er mir nicht mehr nahe sein will. Nein, ich bin bereits in einer neuen Wirklichkeit. Ich bin da bereits drin. Ich habe bereits einen neuen Namen. Und diese neue Wirklichkeit heißt, ich bin versöhnt. Ich bin versöhnt mit Gott. Was für ein großes, großartiges Geschenk. Ich habe uns ein Bild hier dabei von einem japanischen Soldaten. Vielleicht habt ihr schon mal von dem gehört. Der heißt Hiro Onada. Onada. 1944, also Japan hat ja ein bisschen länger gekämpft als Deutschland, 1944, aber es war auch schon die Endphase vom Zweiten Weltkrieg, wurde er auf so eine philippinische Insel versetzt. Viel Wald, wenig Menschen. Also nicht unbewohnt, aber da waren wenig Menschen, viel Wald und er war so ein Offizier, irgendwie so ein Funker oder so irgendwas. Und er hatte den Befehl, nicht zu kapitulieren und sich nicht umzubringen, sondern zu kämpfen, egal was kommt. Und dann war er auf dieser Insel und dann hat er gehört, Japan kapituliert, Japan ergibt sich. Und er dachte, das wäre Fake News, das sind die Feinde, die erzählen das, gell, damit wir aus unseren Löchern kommen. Und dann hat er einfach weitergekämpft. Gell. Wisst ihr, wie lang? Bis 1972. Nein, 74. Der hat 30 Jahre einfach den Krieg weitergeführt. Der hat 30 Jahre privat den Zweiten Weltkrieg verlängert. Bis 1974 auf seiner Insel auf den Philippinen. Weil er konnte nicht aufhören. Er hat sich geglaubt, dass es vorbei ist. Gell? Er hat es erst geglaubt, als sein Vorgesetzter dann kam. Den muss man dann irgendwie holen. Der kam dann in den Wald und hat ihm gesagt, ich befehle dir jetzt, da zu kapitulieren. Dann hat er quasi den Krieg für beendet erklärt. 1974, 30 Jahre lang, hat er den Krieg weitergeführt, gell? Privat sozusagen. Die Wirklichkeit war schon lange eine andere. Die Wirklichkeit war schon lange eine andere. Aber er war immer noch in dem Krieg verhaftet. Und ich finde es im doppelten Sinn ein ganz gutes Bild für viele von uns. So geht es mir manchmal, gell? Die Wirklichkeit hat sich geändert. Wir sind neu, gell? Wir sind neue Kreative. Wir sind versöhnt mit Gott. Das ist wirklich gut, gell? Aber irgendwie führe ich den Krieg immer noch weiter, gell? Und bleibt irgendwie verhaftet in meinem alten Namen, in meinem alten Sein, gell? Fürchte mich vor Gott, versuche Gott zu manipulieren, versuche Gott irgendwie zu erpressen, bin unsicher, schäme mich wieder, gell? Dabei ist es schon lange gut. Der Krieg ist vorbei. Wir sind versöhnt mit Gott. Versöhnt mit Gott. Und zwar unabhängig von dem, was wir tun oder nicht tun, sagen oder nicht sagen. Unabhängig davon, ob wir, was für großartige Werke wir tun oder nicht, das spielt keine Rolle. Nicht wir haben uns mit Gott versöhnt, nicht wir durch unser Tun, sondern er durch seinen Sohn Jesus. Das befreit uns komplett. Das liegt nicht an uns. Es ist gut. Es ist wirklich gut. Wir brauchen diesen Krieg nicht weiterführen. In Wahrheit, würde ich sagen, sind wir nämlich, eigentlich haben wir andere Namen, Adono Orit. Gell? Wir sind Adono Orits. Das ist einfach der Name rückwärts gelesen von dem japanischen Soldaten. Weil wir sind eigentlich spiegelverkehrt in der anderen Situation. Während die Welt noch im Krieg liegt, sind wir bereits im Frieden. Das ist der Unterschied. Während die Menschen noch im Krieg mit Gott liegen, sind wir bereits im Frieden mit Gott. Während die Menschen noch unversöhnt sind, während die Welt noch unversöhnt ist, sind wir bereits versöhnt. Das ist der Unterschied. Wir leben heute so, wie wir in Zukunft alle einmal auf dieser Erde leben werden. Das finde ich ganz fantastisch. Das ist unser Job. Das ist unsere Aufgabe und das führt dann auch dazu, dass wir das teilen, weitergeben, so wie es Paulus in Vers 18b dann auch formuliert hat. Er hat mir den Auftrag gegeben, seine Versöhnungsbotschaft zu verbreiten, weiterzugeben, den Menschen mitzuteilen und zu sagen, es ist gut. Ja, wenn du umkehrst, wenn du zu Jesus gehörst und du kannst zu Jesus gehören, indem du umkehrst und sagst, Jesus, ich folge dir jetzt nach, ich gehöre dir, ich schenke dir mein Leben und mein Vertrauen. Das reicht. Dann ist die wichtigste Beziehung in deinem Leben geklärt. Gell? Dann läuft es da. Dann weißt du, ich gehöre dazu, ich bin angenommen, ich bin geliebt. Das nimmt dir keiner mehr. Das steht. Das steht. Egal wie unstet alle anderen Beziehungen sonst sind in deinem Leben. Aber diese eine, die wichtigste, die entscheidende Beziehung, die steht. Und das befähigt dich, ein neues Leben zu leben. Und das wirkt sich auf alle anderen Beziehungen aus. 2. Korinther 5, 17. Die Band kann schon mal nach vorne kommen. Wenn also ein Mensch zu Christus gehört, ist er schon neue Schöpfung. Er ist schon aus dem Zustand des Krieges in den Frieden gekommen. Was früher war, nämlich der Krieg mit Gott, die Angst vor Gott, die Unsicherheit, das Manipulieren, das sich schämen, das ist vorbei. Das ist vorbei. Etwas ganz Neues hat begonnen. Wir sind neue Menschen mit einer neuen Identität, ja sogar mit einem neuen Namen. Du hast einen neuen Namen. Du bist nicht länger der Mensch, den deine Eltern aus dir gemacht haben. Du bist ein neuer Mensch, hast einen neuen Namen. Gott weiß deinen Namen schon. An uns ist es jetzt noch ein bisschen zu spekulieren. Aber vielleicht hast du schon eine Idee. Hast du schon eine Idee, wie dein neuer Name sein könnte? Und meine Einladung ist, dass wir nichts anderes tun, als dass wir gemeinsam als neue Menschen in die kommende Woche gehen und uns immer wieder daran erinnern, ich bin ein neuer Mensch, gell? Ich bin versöhnt mit Gott und uns vielleicht immer wieder auch unseren neuen Namen heilen.